Zieht man ein Gespräch weg oder unterstützt man ein Gespräch? Also mal zu beobachten, was bin ich für ein Typ von ZuhörerIn? Also gebe ich eine Antwort, die das Gespräch unterstützt, oder gebe ich eine Antwort, die wegführt vom Gespräch?
In ein Gespräch so reingehen, dass ich die Tasse vor mir nicht selber fülle, sondern das Gegenüber die füllt. Was bedeutet, dass ich mich zurücknehme und im Prinzip die Tasse vor mich hinstelle und sage, komm, füll sie auf, ich höre zu. Das ist voll die schöne Metapher.
Und das ist halt ein Riesenpunkt, den die Kate Murphy im Buch die ganze Zeit macht. Personen haben immer einen Grund, warum sie dir Dinge erzählen. Selbst wenn sie noch nicht genau selber wissen, warum sie es eigentlich erzählen oder in welcher Art sie es dir erzählen. Aber es gibt immer einen Grund. Menschen offenbaren sich immer.
Hallo und willkommen zu 2 um 9. Wir sind Berenike und Fabian von Schoolcraft, einem Sozialunternehmen im Bildungsbereich. Bei Schoolcraft entwickeln wir mit dem Worksheet Crafter eine Software, mit der Lehrkräfte differenziertes Unterrichtsmaterial erstellen können. In unserem Unternehmen leben wir Selbstorganisation nach dem Vorbild von Frédéric Laloux. Und in diesem Podcast teilen wir beide unsere Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem Sozialunternehmertum und unserer selbstorganisierten Arbeitsweise. Viel Spaß beim Zuhören!
Herzlich willkommen zur neuen Folge 2 um 9. Fabian, hallo.
Hallihallo.
Fabian, wann hast du denn das letzte Mal erlebt, dass dir jemand so richtig zugehört hat? Kannst du dich erinnern?
Ja, vor einer halben Stunde.
Vor einer halben Stunde, das ist gut.
Ja, vor einer Stunde, sorry.
Schön. Und hat sich das gut angefühlt?
Ja, das hat sich richtig gut angefühlt, ja.
Das ist gut. Das passt nämlich auch gut zur heutigen Folge, denn ich möchte mal wieder ein Buch vorstellen. Mir ist so danach. Und zwar beleuchtet das eines meiner Lieblingsthemen, das Thema Kommunikation im weitesten Sinne. Und das ist das schöne Buch hier. Und zwar heißt das You're Not Listening von Kate Murphy. Von 2021 ist das. Gibt's auch auf Deutsch unter dem reißerischen Titel Immer auf Sendung, nie auf Empfang, warum wir einander endlich zuhören müssen. Das ist der Knaller. Also ich habe nun die englische Version gelesen und kurz so zum Kontext. Kate Murphy, das ist eine Journalistin von der New York Times und schreibt da verschiedene Essays und die beleuchtet wiederum in diesem Buch jetzt die Kunst des Zuhörens und warum diese Kunst sozusagen inzwischen Mangelware geworden ist in unserer Gesellschaft, stellt sie so ein bisschen in den Raum. Und das Coole ist, finde ich, dass sie in ihrem Buch beginnt mit so einer Erfahrung von sich als Journalistin im Alltag und sie beschreibt nämlich, dass sie ganz oft auf Menschen trifft, wenn sie die interviewt, dass die erstaunt sind, dass ihnen mal jemand richtig zuhört. Und da hat sie gesagt, es ist völlig egal, ob ich mit einem CEO interviewe oder irgendjemanden von der Straße. Sie merkt richtig, wie die Leute sich entspannen und erstaunt sind, dass sie ihnen jetzt den Raum gibt und zuhört und nicht abgelenkt ist, auf ihr Telefon guckt oder irgendwie sich, weiß ich nicht, irgendwie den Eindruck gibt, als sei sie unter Druck oder so, ne? Oder sie irgendwie auch interessierte Fragen stellt und sowas. Und da musste ich auch gleich überlegen, okay, ist mir das auch schon mal passiert, dass ich so positiv überrascht habe, dass mir jemand einfach zugehört hat? Und würde ich den Ball direkt mal zu dir stellen, Fabian, hattest du schon mal so einen Moment, wo du dachtest, oh, mir hört jemand zu, das ist so ein Magic Moment jetzt. Kennst du das?
Ja, das kenne ich, ja. Mhm. Also ich tue es mit bestimmten Personen assoziieren.
Ja.
Die das einfach gut können.
Mhm.
Ja, bei denen habe ich das immer wieder erlebt, ja.
Haben da irgendwelche Menschen halt offenbar eine Fähigkeit des Zuhörens, dass man das dann sehr krass merkt. Ne? Und ich finde so dieses, wenn wir es überlegen, diese Beobachtung der Autorin, ne, dass Menschen da überrascht drüber sind, wenn jemand ihnen wirklich zuhört, ist das ja so zweierlei. Das ist traurig auf der einen Seite, das ist einen so überrascht, ne, und auf der anderen Seite aber auch bemerkenswert und für viele offenbar selten geworden. Und sie steigt dann in ihrem Buch kurz so ein mit so einer Art gesellschaftlichen Kontext, ne, und sagt so, dass so gerade in den USA Einsamkeit und auch soziale Isolation inzwischen wie so eine Art Gesundheitskrise geworden sind und sagt, dass es von 2018 eine Studie gibt. Da wurden 20.000 Menschen in den USA befragt und es kam halt raus, dass fast 50% haben täglich keine bedeutungsvollen sozialen Interaktionen, also Gespräche mit Freunden. Man muss sich mal reinziehen, ne? Fast die Hälfte der Befragten, dass sie sagen, wir haben niemanden, der uns zuhört. Und das natürlich riesengroße Folgen hat, ne, gesundheitlich auch.
Da zählt das Smalltalk nicht rein.
Nee, es geht wirklich um über den Smalltalk hinausgehend.
Okay.
Ja, dass das schon die Hälfte sagt, das habe ich gar nicht auf einem täglichen Level. Und dann wirklich auch gesagt wird, ne, dass das gesundheitliche Risiken nach sich zieht, ne, also extreme Vereinsamung, Alkoholmissbrauch, psychische Probleme. Also, dass es wirklich ein großes Ding ist, dass immer mehr Menschen in so eine soziale Isolation rutschen, weil sie niemanden haben, der ihnen wirklich mal zuhört. Und ich finde, das ist was, das können wir durch dieses Buch, können wir da mal heute drauf gucken auf dieses ganze Thema. zuhören, dass es offenbar eine Kunst ist und dann auch mal am Ende gucken, was ist eigentlich für uns auch bei der Selbstorga oder generell beim gemeinsamen Arbeiten da wichtig oder was kann man vielleicht noch lernen oder einander beobachten. Deswegen würde ich sagen, Fabian, geh mal direkt rein und ich berichte mal so ein bisschen noch von dem Buch. Und jetzt auch so ausgehend von diesen Studienergebnissen, von denen ich gerade erzählt habe, sagt sie halt, das ist halt das echtes Zuhören, halt der Schlüssel schlechthin ist, dass man ja so Einsamkeit und Unverbundenheit entgegenwirkt. Also dass da wirklich jede Person von uns ihren Beitrag letztendlich leisten kann, wenn man jemand Aufmerksamkeit schenkt. Weil es ja nicht nur irgendwie so ein freundlicher Akt ist irgendwie, sondern wirklich was man ganz aktiv trainieren kann. Und ich habe mal so ein paar Kernideen aus ihrem Buch sozusagen destilliert. Also es sind 17 Kapitel, ist wirklich auch sehr tiefgehend und habe so ein paar Sachen mal rausgezogen, von denen ich denke, dass die ganz cool sind, über die wir mal sprechen können. Weil sie hier und da auch einfach so ein paar Tipps gibt oder auch so Übungen, was ich ziemlich gut finde, weil man so direkt mal sagen kann, okay, ich beobachte mich selbst vielleicht auch mal beim nächsten Gespräch oder irgendwie auch mein Gegenüber. Und die erste Kernidee, die sie so aufbringt, ist, dass Zuhören eine aktive Fähigkeit ist, die jede Person lernen kann. Das ist so die These, die sie in den Raum stellt. Und sie sagt so, wenn man sich überlegt, Zuhören klingt ja irgendwie erstmal wie irgendwas Passives. Und dabei sagt sie, das ist aber nichts Passives, weil du ja nicht einfach nur schweigst, sondern im besten Fall wirklich präsent bist und bei der Person bist und neugierig bist und dabei bist. Und sie auch sagt so, je mehr unterschiedlichen Personen man zuhört, desto mehr wächst auch die Empathie, sowohl für sich selbst, auch für den Gegenüber. Und man sich auch viel besser verstehen lernt. Also sich selbst auch so durchs Zuhören vielleicht auch mal die eigenen Gedanken zu beobachten. Über was denke ich vielleicht nach, wenn mir jemand was erzählt. Also auch die andere Person natürlich, was sie einem offenbart. Und es ist halt erlernbar, weil sie auch sagt, das ist ein schönes Zitat, beim Zuhören geht es darum, die Erfahrung zu machen, eine Erfahrung für andere zu sein. Ich dachte, das finde ich einfach schön. Ja, also da konnte ich total mitgehen. Was macht's denn mit dir?
Ich habe kürzlich, ich glaube, es war ein Podcast zum Thema Präsenz. Und da ging es irgendwie um ein Erlebnis von jemandem, der in einer Besprechung war, bei der eine Person so eine unglaubliche Präsenz ausgestrahlt hat. Und die kam dann drauf, dass die Person einfach da war, was sich durch Zuhören auch zeigte.
Ja.
Und ich muss gerade denken, da ging es dann darum, dass Zuhören bedeutet, sich leer zu machen. So war dort die Formulierung. Also die inneren Gedanken irgendwie zurückzufahren, also den Fokus auf den anderen zum einen, aber auch dieses innerlich sich leer machen, einfach da zu sein. Nicht ständig schon überlegen, was könnte, was hätte, was wäre, was war, sondern nur diese Leere haben und der Person den Raum schenken. Und das fand ich echt faszinierend. Weil ja Leere erstmal, wird man denken, das ist nichts, aber ich verstehe halt den Punkt, den du meinst, dass es eben eine Aktion ist, weil standardmäßig sind wir halt nicht leer. Also standardmäßig ist die Verhaltensweise, glaube ich, dass man sich überlegt, was man gleich antworten würde, dass man überlegt, was falsch dran ist, wo man Ratschläge geben kann, was ich sagen kann, wo ich es auch schon erlebt habe. Aber einfach nur zuzuhören und den Raum in sich leer zu machen. Und da ging es halt darum, dass die anderen Personen das so stark spüren, wenn das jemand macht.
Ja, total. Ja, und genau das ist auch was sie auch in so einem anderen Kapitel rausgreift, so was sind so typische Hindernisse beim Zuhören. Und das ist genau das, was du jetzt sagst, so dieses, ich mache mir vorab schon oder während des Zuhörens mache ich mir schon Gedanken drum, was ich antworten könnte. Das ist ja immer so, und sie nennt das auch so mentale Ausflüge, also dieses Gedanken abschweifen zu lassen, ich glaube, kennen wir wahrscheinlich alle. Und dann sagt sie auch so, woran liegt denn das, dass uns das eigentlich passiert? Du verabredest dich mit jemandem und hörst jemandem zu und doch irgendwie lässt du deine Gedanken schweifen oder bist abgelenkt. Und dann hat sie so erklärt, dass wir grundsätzlich als Menschen schneller denken als reden. Und ich war so wie, ich habe noch nie darüber nachgedacht, aber offenbar ist es halt so, dass es also quasi deswegen auch schon einem langsamer vorkommt, grundsätzlich jemandem zuzuhören, weil man einfach gedanklich schneller ist. Und sie sagt auch, und ich kann mir vorstellen, dass es wirklich auch sein kann, dass Nervosität eine große Rolle spielt, dass manche Personen dann sie denken, oh Gott, ich weiß nicht, was ich gleich sagen soll oder offenbar wird von mir erwartet, dass ich wahrscheinlich jetzt gleich irgendwas dazu sage, deswegen überlege ich schon beim Zuhören, wie könnte ich auf irgendwas reagieren? Und da gibt sie halt so diesen Tipp an der Hand, hey, es gibt immer die Möglichkeit, dass du sagen kannst, darüber will ich erstmal nachdenken. Das lasse ich erstmal sacken oder ich kann im Moment noch gar nichts dazu sagen. Ich möchte mir dann noch ein Bild drüber machen. Also du könntest ja im Grunde ganz ehrlich sein und sagen, okay, wenn du schon beim Zuhören merkst, oh, ich kann der Person nicht folgen oder ich weiß gar nicht, was sie sagen soll, das auch einfach mal zu sagen. Also tatsächlich mache ich das auch hin und wieder, dass ich ganz aktiv sage, okay, ich muss es jetzt erstmal sacken lassen. Ich muss mich dazu erstmal sammeln und meine Gedanken in Ruhe machen, bevor ich da tatsächlich drauf eingehen kann. Weil sie auch meint, es ist eher ungünstig, dann irgendwas zu sagen, weil die andere Person ja merkt, du bist nicht ganz dabei. Und dann entsteht vielleicht irgendwie eine negative Abwärtsspirale im schlimmsten Fall, ne? Dass die andere Person denkt, hey, sag mal, hast du mir zugehört oder so? Ne? Anstelle vielleicht zu sagen, boah, wie, es ist gerade ganz schön viel Input für mich gewesen. Lass mir bitte kurz einen Moment Zeit, dass ich drüber nachdenken kann. Und ich finde, das ist irgendwie eine ganz gute Handreichung, sowas auch erstmal zu machen, so. Zu diesem mentalen Ausflüge.
Wie hast du es genannt? Mentale
Ausflüge.
Mentale Ausflüge.
Genau, so wird es auch, halt ich es jetzt quasi übersetzt, ja.
Also zu dem, was du gerade gesagt hast, die mentalen Ausflüge und das Zweite, was mir gleich wieder einfallen wird, aus dem Arbeitskontext, wenn ich kurz springen kann.
Natürlich.
Die mentale Ausflüge sehe ich oder erlebe ich dann unter anderem, wenn ich in ein Meeting reinkomme und es gibt eine Check-in-Frage, die jetzt nicht schon vorher irgendwie im Raum stand und die ist nicht ganz ohne. Also die hat so irgendwie in sich, da muss man ein bisschen nachdenken oder die betrifft was Persönliches und es ist keine Zeit da, um sich da vorzubereiten. Dann fängt irgendjemand an und dann kann ich mir im Prinzip raussuchen, ja, höre ich der Person zu, dann kann ich aber nichts nachdenken. Weil das ist genau das mit der Lehre eigentlich. Ich glaube, wenn ich jetzt so nachdenke, darum geht es eigentlich, dass ich ja nicht nachdenke, sondern nur zuhöre und nicht eigene Gedanken noch weiterspinne. Aber dann habe ich die Sorge, dass wenn ich drankomme, habe ich ja gar nichts im Kopf, was ich sagen soll. Oder ich bereite mich gedanklich schon vor, dann höre ich nicht zu. Also muss ich mich schon entscheiden, höre ich der Person zu oder schalte ich im Prinzip auf Durchzug und überlege mir die Antwort auf die Frage für die Zeit, wenn ich drankomme. Was nicht cool ist.
Das ist auch ein total gutes Beispiel bei mir. Ich kenne das auch, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Vielleicht auch manchmal in Workshops so ein Punkt, ne? Da wäre eigentlich ganz gut zu sagen, hey, könnte man vielleicht noch eine Minute Zeit haben oder zwei Minuten, da vielleicht mal aktiv reinzufangen, um dem entgegenzuwirken, ne? Und sagen, ich möchte schon gern die Beiträge der anderen Person auch dann richtig mitverfolgen können in so einem Moment.
Ja. Mhm. Und das Zweite zu der Geschwindigkeit mit dem Denken, auch ein spannender Punkt, habe ich nie so überlegt, aber das stimmt total, dass ich schneller denke, als ich spreche und jeder Mensch. Aber im Arbeitskontext, wenn ich unter zeitlichen Druck bin, meine To-Dos stapeln sich. Und jetzt habe ich wieder ein Meeting, irgendeinen Call, wo ich drin bin, sagen wir mal mit mehreren Leuten, 5 Leute oder so. Und verschiedene Personen gehen unterschiedlich schnell voran, nicht alle haben den Zeitdruck. Irgendjemand berichtet was sehr ruhig und langsam. Und dann wird es gefährlich bei mir, da muss ich aufpassen. Weil dann neige ich dazu, ja, oder meistens, also wenn ich jetzt richtig Druck habe, dann denke ich so, krass, ich weiß ja eh schon, was ich aus will. Und überlege schon, nebenher wieder irgendwas anderes. Im schlimmsten Fall mache ich irgendwas anderes, aber das versuche ich zu vermeiden. Aber ich zumindest, ja, fängt der an, das Gehirn zu rattern und die ganzen To-Dos, die rumliegen und dann fängt es an zu kreisen, weil eigentlich könnte ich jetzt schon mehr machen, weil die Gedanken schneller gehen, als die Person spricht. Was gar kein Vorwurf der Person ist. Das ist einfach nur die Umstände.
Und das heißt, du beobachtest das in dem Moment bei dir schon auch. Also du bist ja dessen ja offenbar bewusst.
Ja, das mag ich dann schon.
Kannst du dem irgendwie entgegenwirken in dem Moment? Hast du da so eine innere Handbremse, die du ziehst? Oder ist es so wie, nee, das ist halt dein Programm, was sich immer abspielt?
Also, dass ich vor der Entscheidung stehe, kann ich bisher nicht verhindern. Und manchmal gebe ich dem nach, weil ich einfach so unter Druck stehe, dass ich denke, so mache ich irgendwas, verlierst mir schon mal was und schreibe es neben dir auf oder so.
Ist halt doof, wenn es die andere Person irgendwie doch merkt. Dann, ne?
Das Problem ist, ich bin ja nicht präsent. Klar, wenn es 8 Leute drin sind, merken sie es nicht. Aber stell dir vor, jeder hat das Meeting. Das ist echt total kacke.
Ja. Ja, und dann fragt man sich vielleicht, warum war die Stimmung denn heute so seltsam irgendwie? Waren offenbar alle nicht bei der Sache, ne?
Das merkt man total, weil ich bin ja nicht voll dabei. Wenn da eine Frage kommt, dann bin ich ja nicht total im Saft drin. Also wäre es auch richtig, dort zu sagen, nee, halt, egal, ich bin im Hier und Jetzt, ich höre da jetzt zu, ich mache mich leer. Der Begriff gefällt mir echt gut, je mehr ich drüber nachdenke. Ja. Und das andere muss halt warten, ja. Aber das ist gar nicht so einfach, weil halt das Hamsterrad droht, ja.
Exakt. Ja, und dieser innerlich leer machen Begriff, ne, den hatte ich ja durch diesen Online-Kurs Inner Work Intense, über den ich ja gemeinsam mit dir in einer unserer letzten Folge auch gesprochen habe, da kam das auch immer wieder. Und der ist auch sehr bei mir hängen geblieben, weil ich das so bildlich so stark finde. So dieses, gerade wenn du auch sagst, boah, mir gehen da ganz viele To-Dos durch den Kopf und so, das ist ja irgendwie, finde ich, wie so ein busy Nebel, der da im Kopf rumschwebt. Und so dieses Leermachen wäre ja wirklich die komplette Stille. So, also so ein Idealzustand. Und das ist echt, schön, wenn man den mal erreicht, dass es da so ruhig ist und man sich wirklich hundertprozentig auf die andere Person konzentrieren kann. Weil ich schon merke, wenn ich da so, ab und zu habe ich ja doch so Momente, in denen ich den Eindruck habe, ich mache mich gerade sehr leer und lasse wirklich alles so in mich reinkommen, was mir jemand erzählt, dass es die Person auch merkt, so mir gegenüber, habe ich den Eindruck. Dass es einfach was ist, was man auch spüren kann, so mein Eindruck bisher. Ja, aber genau, wir waren ja jetzt so bei diesen mentalen Ausflügen, woran das liegen kann eigentlich, dass es so passiert. Also ne, zum einen dieses ne, schneller denken als reden zu können oder auch Nervosität, weil man vielleicht nicht so genau, was soll ich gleich antworten. Und sie schreibt halt auch, also die Kate Murphy schreibt halt auch, dass es ja auch was sein kann, wenn man gegenteilige Meinungen hört. Dass man da auch oft schnell in so einem Abwehrmechanismus ist Was halt sehr herausfordernd sein kann, ne? Oder auch, das hat man auch schon mal das Thema, was ist, wenn es gegen das eigene Weltbild verstößt, gegen die eigenen Werte? Macht man da eher mal schneller zu und dann schweift man vielleicht doch ab mit den Gedanken oder lässt das Gespräch abprallen? So, das sind ja auch genauso Gründe dafür, woran es liegt, dass man mental abschweift in einem Gespräch und nicht mehr ganz bei der anderen Person ist. Genau, und halt auch dieser Punkt, was du schon meintest, sich vielleicht schon Ratschläge zu überlegen oder Argumente oder irgendwas, also da so gar nicht so dabei zu sein. Ich fand es irgendwie gut, dass sie das alles mal so auch aufgelistet hat, das mal zu lesen, so ja genau. Ich konnte überall so einen Tick dahinter, so ein Häkchen dahinter setzen und es kam mir doch alles sehr bekannt vor. Und sie sagt halt auch, ne, es ist halt super schwierig, sich gegen diese eigenen Argumente vielleicht auch mal zu wehren oder diese schnellen Impulse, die man so hat oder so Ratschläge zu geben. Und sagt aber auch, probier halt mal aus. Genau das, ne, das Thema Leermachen, sie verwendet dann nicht Leermachen, aber einfach so dieses, dich wirklich mal auf den anderen zu fokussieren und das mal beiseite zu schieben. Einfach nur mal als Test. Probier es beim nächsten Gespräch aus. Und was ich irgendwie auch ganz cool fand, die hat so eine schöne Metapher herangezogen. Ich bin ja so ein Metaphern-Fan. Sagt sie so bildlich gesprochen, ne, ich halte in so einem Gespräch meine Tasse vor mir und ich möchte, dass sie von meinem Gegenüber gefüllt wird und nicht, dass ich etwas in seine Tasse gieße. Und dachte ich mir, ja, das ist irgendwie wieder auch so ein Bild von diesem sich leer machen, sich von dem anderen irgendwie auch sozusagen mit Themen, Gedanken, was auch immer so zu befüllen zu lassen. Und es hat mir irgendwie echt gut gefallen. Das fand ich richtig schön und hat mit mir auf jeden Fall harmoniert.
Das ist eine richtig schöne Metapher. Die ist echt gut. Noch eine Ergänzung mit den Meetings, gerade eingefallen ist, dann können wir ganz zurück.
Gerne.
Du hast ja gefragt, ob ich es dann mag. Ich mag es dann schon. Mhm. Da ist aber eigentlich zu spät. Also ich kann ja schon noch handeln, aber eigentlich ist der Fehler nämlich zuvor passiert. Das mag ich jetzt inzwischen immer mehr. Ich hätte mir einfach überlegen sollen, ob ich überhaupt ins Meeting reingehe. Also wenn ich eh zeitig unter Druck stehe, dann ist es viel sinnvoller, ich steuere schon im Voraus, dass ich mir nicht so viel auflade. Und dann kann ich präsent sein in Meetings. Wenn ich es aber, wenn ich mir jetzt, keine Ahnung, 6 Meetings am Tag reinknall, dann ist es irgendwie auch verständlich, also auf mich selbst bezogen, ja, dass ich das nicht irgendwann hinkriege oder dass es sehr schwerfällt, da immer präsent zu sein. Also ist sicher ein Aspekt davon, auch selber sich den Raum zu schaffen, um das nicht die Überlastung zu schaffen, um dann präsent sein zu können. Weil irgendwann komme ich auch an Grenzen.
Ja, und die Frage ist, ne, wie viele Kapazitäten hast du dann tatsächlich in so einer stressigen Arbeitswoche? Sag mal, wenn wir das mal als Beispiel nehmen von dir, du hast irgendwie 6 Meetings am Tag und vielleicht nicht nur an einem Tag. Wie schaffst du das dann da wirklich zu sagen, okay, ich bin eigentlich jetzt nicht bereit dafür und dann sagst du irgendwie, ich komme nicht zu dem Meeting, weil ich irgendwie gedanklich so wuselig bin. Also wie realistisch ist es, dass man wirklich dann sagt, nee, oder in dem Fall nicht Mann, sondern du hast ja gesagt, du, es wäre eine Option. Oder ich habe auch so überlegt, wäre denn potenziell so eine Selbstoffenbarung in einem Check-in hilfreich, dass du einfach einmal den Leuten mitteilst, hier, ich bin heute nicht 100%ig bei der Sache. Aus verschiedenen Gründen, benennst du oder benennst du nicht, ist ja dann, liegt ja bei dir. Hilft es dann oder hilft es nicht? Sind die anderen wiederum, verändern sie sich dann in ihrer Gesprächsführung durch das ganze Meeting, weil sie wissen, okay, Fabian ist heute irgendwie gedanklich nicht ganz dabei. Wie tief können wir reingehen? Also passiert dann wiederum auf diese Aktion von dir eine Reaktion innerhalb des Meetings, innerhalb der Gesprächskultur, dass man sagt, okay, wir nehmen jetzt hier Rücksicht. Wir ändern vielleicht ein bisschen die Agenda. Keine Ahnung, ob das jetzt passiert, ne? Aber denke ich mir jetzt, könnte ja auch wiederum eine Auswirkung haben.
Selbst wenn man nichts ändert, finde ich es gut, es anzusprechen. Weil die Schwierigkeit ist sonst, dass Leute nicht wissen, warum ich nicht zuhöre oder so. Und meine Erfahrung ist, dass gerade Leute, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt haben, die spüren ja, ob jemand zuhört. Also ich glaube, du merkst zum Beispiel sehr schnell, ob ich dir zuhöre oder ob ich gerade gedanklich woanders bin. Und wenn ich dann im Meeting mit dir bin und ich verhalte mich so, dann kannst du ja nicht einsortieren, findet er mein Thema langweilig, öde den an, was ich gerade erzähle, oder hat er einfach schon 5 Meetings am Tag gehabt und ist einfach durch. Und dann hilft es ja, wenn ich dir vorher sage, hey, wäre nicht ganz ehrlich, ich freue mich aufs Meeting, das passt schon, aber ich bin ein bisschen durch, ich kann mich nicht so gut konzentrieren. Einfach, dass du gleich weißt, das liegt nicht an dir, sondern einfach nur an mir.
Genau. Ja, also das wäre auf jeden Fall auch so als Tipp, den man so mitnehmen könnte, ne? Das tatsächlich mal zu sagen.
Ja.
Ich fand auch noch so, also auch noch zu diesem ganzen Punkt irgendwie, wie Gespräche sich führen lassen, wo das so hingeht und oder was auch so ein Hindernis ist, ist so dieser Punkt, das eigene Selbst immer mit einzubringen, wenn gerade jemand was erzählt. Und das bringt mir auch so auf den Punkt, so dieses, sie bezeichnet das quasi, zieht man ein Gespräch weg oder unterstützt man ein Gespräch? Also mal zu beobachten, was bin ich für ein Typ von ZuhörerIn? Also gebe ich eine Antwort, die das Gespräch unterstützt, oder gebe ich eine Antwort, die wegführt vom Gespräch? Und dann gebe ich dir jetzt mal, nee, man kann ja mal an Beispielen denken. Wenn ich jetzt zu dir sage, Fabian, vor 2 Wochen ist meine Katze weggelaufen oder auf einen Baum geklettert, die kam da 2 Tage nicht runter und ich das hat mich so gestresst. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Die kam ich nicht runter. Und ich habe sie ständig am Miauen gehört und ich konnte ihr nicht helfen. So, wenn ich dir das jetzt erzähle, dann könntest du ja entweder sagen, oh, das kenne ich. Das hat meine Katze auch früher gemacht. Aber weißt du was, ich lasse sie gar nicht mehr raus. So, das ist eine Antwort, die dann wegdriftet von meinem Thema, weil du dein Thema reingebracht hast. So, ja, kenne ich. Und ne, da auch schon Klammer auf, Klammer zu, kennen wir ja alle, oder? Also ich meine, wenn wir uns alle mal beim Reden zuhören, wie schnell ziehen wir die Themen vom anderen weg zu uns selbst? Sagen, das kenne ich. Ach, da war ich auch schon mal. Ja, das habe ich auch schon gelesen. Wo man denkt, eigentlich nicht cool. So. Oder du könntest halt antworten, boah, Mensch, Berenike, das klingt ja nicht gut. Das war wahrscheinlich keine gute Zeit für dich, dass deine Katze da auf dem Bau war. Geht's denn der Katze gut? Oder was weiß ich. Also das wäre ja dann eine Antwort, die das Gespräch unterstützt. Dann bleiben wir bei meinem Thema. Und du siehst das Thema nicht auf deine Seite. Ich meine, es geht natürlich andersrum auch so. Ich kann jetzt auch Beispiele bringen, wenn ich bei dir quasi dein Gespräch wegziehe. Aber das finde ich, das ist schon echt gut, da mal drauf zu achten. So diese Art von, sag ich mal, Gesprächsarchitektur mal so zu beobachten. So, wann ist man selbst so eine Person, die Gespräche wegzieht und zu eigenen macht? Oder dass ich ein Gespräch unterstütze, indem ich aktiv nachfrage, mich zugewendet bin und möchte, dass das Thema weitergeführt wird. Weil offenbar, und das ist halt ein Riesenpunkt, den die Kate Murphy im Buch die ganze Zeit macht, Personen haben immer einen Grund, warum sie dir Dinge erzählen. Selbst wenn sie noch nicht genau selber wissen, warum sie es eigentlich erzählen oder in welcher Art sie es dir erzählen. Aber es gibt immer einen Grund. Menschen offenbaren sich immer in ihren Gesprächen. Und das hat mich echt nochmal so ein bisschen wachgerüttelt, ne? Also auch sie sagt so, und wenn das Gespräch super langweilig ist, was auch immer, oder das heißt langweilig, das ist ja auch eine eigene Interpretation, kann man sich auch fragen, wieso man das für langweilig hält, ne? Aber so, es gibt immer einen Grund, warum Leute dir Dinge erzählen und dem quasi beim aktiven Zuhören nachzuspüren, dich immer zu fragen, warum erzählt er mir das jetzt? Warum erzählt sie mir das jetzt? Was ist das Anliegen? Geht's dir nicht gut oder geht's dir gut? Oder ist sie froh oder stolz? Oder was ist so dieses Bedürfnis? Warum teilt sich eine Person dir mit? Und wenn es nur jemand ist, der sich tierisch aufregt über die Hitze in Deutschland oder den Regen oder was weiß ich, ne? Also irgendwas teilen Leute einem ja mit. Und das finde ich doch nochmal ganz gut. Und dann, ja, das macht es mir für mich irgendwie auch ein bisschen leichter in so Momenten, in denen ich vielleicht gedanklich gerne abschweifen möchte, mich daran ein bisschen festzuhalten. Warum erzählt die Person mir das gerade? Wieso jetzt? Warum? Was ist der Grund? Weißt du? Ich finde, das ist ein cooler Reminder.
Krass, okay. Genau den Fall mit dem Wegziehen habe ich kürzlich mit jemandem drüber gesprochen, weil wir bei einer Person das so beobachtet haben. Das ist so krass. Da entsteht, jemand hat ein Bedürfnis, möchte was erzählen und dann bringt eine andere Person ein Thema rein, was zwar irgendwie verwandt ist, aber ganz klar ein eigenes Thema ist und zack, ist die andere Person raus.
Mhm.
Und das ist echt schwierig. Weil wie du sagst, die andere Person hat ja ein Bedürfnis gehabt, was zu erzählen und der Raum wurde zugemacht. Da finde ich es übrigens auch echt okay, inzwischen reinzugehen und einfach, wenn man das feststellt, wieder zurück auf die Person lenken, sagen, hey, du wolltest du was sagen, lass doch mal drauf eingehen. Weil es eigentlich nicht okay ist, das andere zu machen.
Meinst du quasi, wenn man jetzt mit zumindest 3 Personen unterwegs ist und du das mitbekommst, okay, also quasi bodymäßig für eine andere Person sagen, sag mal, du wolltest doch noch eben was erzählen.
Genau, ja.
Das quasi, und wenn das zu zweit passiert, würdest du dann sagen, du nochmal, ich möchte mal kurz zu meinem Punkt zurückkommen. Also, dass man das ja so, könnte man das ja sagen. Wenn man merkt, der andere hat mir gerade mein Thema irgendwie weggezogen, sagt, ja du, mir ging es aber gerade nochmal um was anderes, lass uns, können wir nochmal kurz zurückkommen. Oder wie würdest du da vorgehen?
Wenn es mein Thema war, weiß ich gar nicht. Ich hab's gerade, jetzt muss ich echt überlegen, wie es so weit geht. Bei mir war es gerade, wenn, sag mal, du erzählst was, so eine dritte Person ist im Raum und die, du erzählst was, das mit der Katze. Mhm. Und die Person übernimmt ja im Prinzip, in einer gewissen Weise kapert ja das Thema, indem sie ihre Geschichte umlenkt. Mhm. Das mag nicht böse gemeint sein, aber es ist halt nicht schön.
Ja.
Und dann kann ja ich reingehen und sagen, hey, Berenike, wie war das denn mit deiner Katze? Und kann einfach von mir aus auf dein Thema zurückdenken und sind wir da bei dir. Das ist nicht ideal, aber ich finde, das kann man ja auch mitnehmen einfach. Weil ich verstehe total, was die meint. Das ist, ich glaube, das ist ganz irgendwie bei uns Menschen drin, dass wir eigene Geschichten einbringen, aber es ist nicht immer gut.
Richtig. Ja, das Timing ist halt nicht immer gut. Und gleichzeitig, wenn du sagst so, oh, ne, wenn man jetzt eine dritte Person irgendwie dabei ist und das beobachtet und da sagen kann, hey, guck mal, wir gehen nochmal zurück zu deinem Thema oder das nochmal, das ist ja so wertschätzend, wenn das jemand für einen macht. Also wie schön. Ich meine, ich habe das auch schon ein paar Mal erlebt, dass jemand zu mir gesagt, ja, und hier, du wolltest eben noch was sagen. Denke ich mir, oh, es hat sich doch jemand dran erinnert.
Genau.
Weil das ist ja auch die Frage so, ne, wie blöd finde ich so leicht gerade auch, dass mir das Thema gekapert wurde, um jetzt mal deine Worte zu nehmen oder nicht. Denke ich dann so wie, ach, okay, nee, dann lasse ich es lieber. Oder bin ich sozusagen gerade in so einer Stimmung, wo ich sage, ich willst schon nochmal hier klarstellen, dass ich gerne nochmal über mein Thema reden möchte. Das ist, glaube ich, auch wieder sehr personenabhängig, ne? Wie stark man da, oder vielleicht auch bei Themen, die einem vielleicht schwer fand zu erzählen, wenn die dann vielleicht mal weggezogen werden von jemandem.
Ja.
Boah, also unternimmst du dann nochmal einen Versuch, sagen, ich wollte es irgendwie nochmal ansprechen. Also es kommt sehr auch auf die Themen an, wenn die sensibel sind oder irgendwie emotional oder es ist irgendwie schwierig oder irgendwas. In Meetings wäre das halt dann wiederum eine Aufgabe, die eine gute Moderation sehen sollte, sehen können sollte. Nicht nur sollte, müsste.
Ja, na? Ich glaube, man selbst oder ich selbst wird, weiß nicht, ob ich wieder bewusst drauf lenken würde. Weil mir wurde ja signalisiert, es ist nicht so interessant.
Ja.
Weiß nicht, ob ich dann nochmal reingehe und...
Wobei da, Fabian, das kann ja schon wieder eine Interpretation sein. Es ist wohl nicht so interessant,
ja,
was ich erzähle, ne? Das ist dann je nachdem, wie getroffen man dann ist wohl davon, dass das, weil der Punkt ist, wenn wir uns überlegen, wenn sie Murphy sagt, naja, warum schweifen Leute ab oder so, oder vielleicht auch, warum machen das Leute, dass sie so das Thema kapern, ist vielleicht auch schon wieder Unsicherheit oder so. Oh, das habe ich auch erlebt, ich will irgendwie dazugehören, ich kann auch erzählen, ich fühle das oder so. Vielleicht ist es ja auch im Grunde, im besten Fall ist es ja das, was Personen eine mitteilen wollen, oh, ich kann das nachvollziehen, wie es dir geht. Hm. Ich hatte das auch schon. Nur der Punkt ist, es hilft mir nicht in dem Moment, dass ich, also, ne, das ist ja wie auch mit diesen Ratschlägen, die gegeben werden, ungefragte Ratschläge, wo man denkt, ja klar, ich sehe, woher es kommt, das ist sicherlich gut gemeint. Inzwischen sage ich auch manchmal, ne, wenn ich mir was erzähle, und ich möchte halt keinen Ratschlag haben, ich will es einfach gerade nur erzählen.
So
und brauche jemanden zum Zuhören, ne, so.
Ja.
Oder ich brauche halt jemanden, der einmal kurz mitfiebert mit mir, ich brauche ein bisschen einen Push oder so, ne, also, ja, weil ich manchmal so denke, eigentlich kannst du es doch auch selber gut lenken, sei deine eigene Moderation, so, ne, also kann sagen, was brauche ich heute und das mal raus, ich brauche heute ein bisschen Anfeuerung von jemandem oder wie auch immer, ja. Aber das fand ich nochmal gut, dass sie das in dem Buch so gesagt hat, dieses Wegziehen von einem Gespräch oder unterstütze ich ein Gespräch und das mal so für sich mitzunehmen in die nächsten Gespräche, die man so führt und zu beobachten, mache ich das? Wann mache ich das? Wieso? Bin ich unsicher? Möchte ich was beitragen? Möchte ich Teil davon sein? Oder wie kann ich auch reagieren, wenn ich das beobachte? Sollte ich vielleicht so eine Person sein, die proaktiv reingeht und sagt, guck mal, und da wollte eine Person doch eigentlich noch was sagen. Ist das jetzt schon geklärt? Oder guck mal, wie auch immer, jemanden quasi eine Art Steigbügel zu bieten. So, guck mal, du kannst noch mal aufsatteln auf das Thema.
Ja,
fand ich irgendwie
Das ist
gut.
Richtig gut.
Ja.
Du musst das Buch echt mal lesen.
Lies es wirklich, weil ich muss auch nochmal dazu sagen, das hatte ich jetzt eingangs vorsäumt zu erwähnen, dass die, also das ist pickepacke voll mit Studien von oben bis unten, von vorn nach hinten. Also es ist unglaublich. Also ein richtig fetter Anteil an Studien, die sie damit reinbringt. Und dadurch, dass sie halt, ne, als Journalistin hat sie ja mit so vielen verschiedenen Menschen auch für dieses Buch zusammengearbeitet. Also PsychologInnen, PflegerInnen, ja, FriseurInnen. Also ganz verschiedene Leute, die ja irgendwie auch ganz verschiedene Arten von Zuhören ja auch mitbringen, ne? Ja, TherapeutInnen und was weiß ich. Also mit ganz vielen spannenden Personen hat sie da geredet. Ja, oder auch mit Leuten, die bei so Verhören arbeiten. Also die Verhöre durchführen und so, die ja auch dann eine andere Art von Zuhören haben. Also das sind viele Sachen, die ich jetzt gar nicht alle erzählen kann, die aber alle sehr cool sind. Also es ist eine ganz große Empfehlung. Von daher, genau, ist ein super Buch.
Ich versuche mal die Gedanken, die man gehabt hat, ein bisschen zusammenzufassen. Ideen, die man vielleicht haben, im Unternehmenskontext übertragen kann. Also es geht ja darum, oder was wir jetzt angerissen haben, ich vermute, im Buch kommt noch viel mehr drin, aber was wir angerissen
viel,
haben,
war
dieses bewusste Zuhören, sich selber zurücknehmen, versuchen, mal eine Lehre in sie zu schaffen. Und ein paar Stolperfallen, bei denen das schnell mal schief geht. Wir haben darüber gesprochen, bei Check-ins darauf zu achten, dass Zeit ist, um sich die Antworten zu überlegen auf die Fragen, weil sonst zwingt man die Leute dazu, dass sie gar nicht zuhören. Dann bei Meetings, gerade wenn es zu viele sind, dann ist es oft schwer, irgendwann präsent zu bleiben, wenn dann auch noch Zeitdruck dazu kommt, ein eigener To-Do-Stapel. Das im Voraus sich zu überlegen, versuchen das zu reduzieren oder zumindest ein Meeting anzusprechen, dass die anderen Leute einsortieren können, dass man nicht präsent ist, nicht so präsent, weil eben viel auf dem Stapel liegt und nicht, weil man das Meeting doof findet. Das kann ganz viel Missverständnisse vermeiden. Dann in den Gesprächen sich immer wieder in Erinnerung rufen, dass, wenn der Person was erzählt, ein Bedürfnis dahinter steckt. Das sehen wir total bei Rosenberg, dass immer ein Bedürfnis im Hintergrund steht und selbst wenn man damit jetzt nichts anfangen kann, dass die Person ja irgendwas damit erzählen möchte, was dahinter steht. Sie hat irgendeinen Grund dafür. Dann hattest du diese Metapher erwähnt, mit in ein Gespräch so reingehen, dass ich die Tasse vor mir nicht selber fülle, sondern das Gegenüber die füllt.
Mhm.
Was bedeutet, dass ich mich zurücknehme und im Prinzip die Tasse vor mich hinstelle und sage, komm, füll sie auf, ich höre zu. Das ist voll die schöne Metapher.
Ja.
Und die passt auch wieder mit dem Gedanken, der, glaube ich, aus dem philosophischen Ecke kam, mit dem sich lehren in dem Gespräch, um die Präsenz zu halten. Und den letzten Punkt, den wir angesprochen hatten, war diese Idee, dass wenn jemand im Gespräch auf sich selber umlenkt, sei es durch Ratschlag oder durch eigene Geschichten, also erstens das bei sich selber versuchen zu vermeiden, weil das eben nicht dieses aktive Zuhören ist, aber zweitens auch darauf zu achten, ob das eine andere Person macht und dann einfach gegensteuern und nochmal auf die Person, die ursprünglich was eingebracht hat, umzudenken und zu sagen, hey, du wolltest doch was erzählen, wie war das nochmal? Auch um der anderen Person nochmal zu zeigen, hey, eigentlich war da was im Raum und da wollte ich zuhören.
Ja.
Hat auch eine Wertschätzung, wenn man sowas macht. Sind es wahrscheinlich nur Facetten, aber trifft es die Inhalte von dem Buch, was wir heute besprochen haben, soweit?
Ja, ein paar Facetten. Es würde noch sehr, sehr, sehr viel mehr geben. Deswegen unbedingt lesen. Ganz brandheiße Leseempfehlung. Und so was von dem, was ich jetzt berichtet habe, ja, Fabian, das ist gut auf den Punkt gebracht und destilliert. Wunderbar. Also, liebe Leute, zuhören ist ein ganz aktiver Skill, den man lernen kann.
Dankeschön, Veronike. Sehr spannend.
Ja, ja, danke, Fabian, fürs Zuhören. Hat mich sehr gefreut. Und dann, wir sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
In unserer Runde hier. Adieu, adieu.
Ciao, ciao.
Wenn euch gefällt, worüber wir im Podcast sprechen, dann lasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Damit helft ihr nämlich nicht nur uns auf die Sprünge, sondern auch dem guten alten Algorithmus. Folgt uns auch bei Instagram und LinkedIn unter 2um9 Podcast, denn dort teilen wir noch ein paar mehr Einblicke. Bis zur nächsten Folge, vielleicht sogar 9.